SWR aktuell. Infodate am Morgen.
Mit Andreas Böhnisch. Guten Morgen. Die schwarz-rote Koalition ist im vergangenen Jahr angetreten mit dem Ziel, wichtige Reformen auf den Weg zu bringen. Und die werden allen Menschen etwas abverlangen. Das wird mehr und mehr deutlich. In dieser Woche hat Bundesgesundheitsministerin Nina Warken von der CDU ihre Reformpläne vorgestellt. Jetzt ist bekannt geworden, dass Besserverdienende mehr für die gesetzliche Krankenversicherung zahlen sollen. Das steht in einem Referentenentwurf für das Gesetz, der dem ARD-Hauptstadtstudio vorliegt. Die Beitragsbemessung soll angehoben werden, berichtet Oliver Neuroth.
Gesundheitsministerin Warken will die Beitragsbemessungsgrenze anheben. Sie legt fest, bis zu welchem Einkommen Krankenkassenbeiträge berechnet werden. Alles darüber bleibt beitragsfrei. Im Moment liegt die Grenze bei rund 5.800 Euro brutto im Monat. Im nächsten Jahr soll sie einmalig rund 300 Euro höher sein. Das Gesundheitsministerium kalkuliert, dass somit 1,2 Milliarden Euro mehr an Krankenkassenbeiträgen zusammenkommen. Geld, das Arbeitgeber und Arbeitnehmer zahlen, sie teilen sich die Beiträge auf. Die Kernpunkte des geplanten Gesetzes hatte Ministerin Warken schon Anfang der Woche vorgestellt. Dazu gehören zum Beispiel, die beitragsfreie Mitversicherung von Ehepartnern soll eingeschränkt werden und die Zuzahlungen für Medikamente steigen. Was nun auch im Referentenentwurf steht, Krankengeld und Kinderkrankengeld werden gekürzt, und zwar um je 5%. Geplant ist, dass höchstens 65% des Bruttogehalts beim Krankengeld und höchstens 85% des Nettoeinkommens beim Kinderkrankengeld ausgezahlt werden. Beides übernimmt die Kasse. Das Kinderkrankengeld greift, wenn Eltern nicht arbeiten können, weil ihr Kind krank ist und betreut werden muss.
In Baden-Württemberg laufen die grün-schwarzen Koalitionsverhandlungen. Beide Seiten machen Tempo. Wie der SWR aus Parteikreisen erfahren hat, sollen die gerade gestarteten Arbeitsgruppen Ende nächster Woche ihre Ergebnisse abliefern. Ein Schwerpunkt ist die Bildungspolitik. Grüne und CDU in Baden-Württemberg wollen mit der geplanten Einführung eines beitragsfreien und verpflichtenden letzten Kita-Jahres nicht nur die Eltern entlasten, sondern auch die Kommunen. Das Land werde die kompletten Kosten für das Projekt übernehmen, kündigten Grünen-Fraktionschef Andreas Schwarz und CDU-Generalsekretär Tobias Vogt am Abend im SWR an. Aus der Redaktion Landespolitik in Stuttgart berichtet Henning Otte.
Grüne und CDU hatten sich vor kurzem bei ihren Sondierungen darauf geeinigt, ein verbindliches und kostenfreies letztes Kindergartenjahr einzuführen. Ziel sei es, dass alle Kinder gut auf den Schulstart vorbereitet würden, vor allem sprachlich. Klar war schon länger, dass Eltern dafür keine Gebühren mehr zahlen sollen. Doch für die Kommunen gab es noch keine offizielle Ansage. Nun stellte Grünen-Fraktionschef Schwarz in der SWR-Sendung zur Sache Baden-Württemberg klar, dass man die Kosten der Kommunen übernehmen werde. CDU-Generalsekretär Vogt erklärte, für das letzte Kita-Jahr ziehe man quasi die Schulpflicht vor. Daraus ergebe sich auch, dass das Land dafür zuständig sei und dies bezahlen müsse. Die Kosten werden auf bis zu 250 Millionen Euro pro Jahr beziffert.
Ins Ausland. Zwischen Israel und dem Libanon gilt seit dem späten Abend eine 10-tägige Waffenruhe. Ob sie hält, ist unklar. Kurz vor Beginn hatte die pro-iranische Hisbollah im Libanon Raketen in Richtung Israel abgeschossen. Und auch das israelische Militär hatte erklärt, es greife Hisbollah-Stellungen an. Unsere Korrespondentin Anna Osius berichtet.
Die Menschen im Libanon sehen die Waffenruhe mit einer Mischung aus Hoffnung und Skepsis. Vor allem die Hunderttausenden Vertriebenen aus dem Süden wollen zurück nach Hause. Doch sowohl die libanesische Regierung als auch die Hisbollah warnten die Menschen, nicht in ihre Dörfer zurückzukehren. Die Lage gilt immer noch als sehr gefährlich. Israel hat angekündigt, dass die Armee im Libanon präsent bleibt. Die Hisbollah-Miliz forderte, dass es keinerlei Truppenbewegungen Israels geben dürfe. Die Vereinten Nationen riefen beide Kriegsparteien zur Zurückhaltung auf. Die libanesische Regierung begrüßte die Waffenruhe und betonte, man habe vom ersten Kriegstag an eine Feuerpause gefordert. Die kommenden 10 Tage seien die historische Chance für einen Friedensschluss mit dem Libanon, hieß es auch vom israelischen Ministerpräsidenten Netanyahu.
Bei der Lufthansa läuft der zunächst letzte Streiktag. Kabinenpersonal und Piloten haben abwechselnd in dieser Woche 5 volle Tage, einschließlich heute, den Lufthansa-Betrieb lahmgelegt. Betroffen waren auch die Cityline und Eurowings. Heute sind noch die Piloten im Ausstand. Unser Reporter Roman Warschauer berichtet.
Allein am Frankfurter Flughafen fallen heute noch einmal rund 620 Flüge bei der Lufthansa aus. Auch in München sind es Hunderte. Insgesamt dürften so über die Woche mehrere tausend Flüge gestrichen worden sein. Betroffen davon waren hunderttausende Passagiere. Am Wochenende zeigt der aktuelle Flugplan kaum noch Flugausfälle. Allerdings sind die Tarifkonflikte hinter den Streiks bei weitem nicht gelöst. Die Ankündigung der Lufthansa gestern, den Betrieb der Tochter Cityline ab sofort zu stoppen, war bei den Gewerkschaften auf Kritik gestoßen und dürfte die Situation eher noch verschärfen. Die Lufthansa hatte das plötzliche Aus mit den gestiegenen Kerosinpreisen, aber auch den durch die Streiks entstandenen Kosten begründet.
Der womöglich letzte Rettungsversuch für den vor der Ostseeküste von Mecklenburg-Vorpommern gestrandeten Buckelwal wird heute fortgesetzt. Das hat eine Sprecherin der privaten Initiative bestätigt, die für den Versuch verantwortlich ist. Die Helfer wollen das 12 Meter lange Tier vor der Insel Pöhl mit Luftkissen anheben und auf einer Plane dann in Richtung Nordsee schleppen. Fußball-Bundesligist SC Freiburg steht zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte im Halbfinale der Europa League. Die Freiburger haben am Abend mit 3:1 beim spanischen Club Celta Vigo gewonnen. Nächster Gegner ist Sporting Braga aus Portugal. SC-Trainer Julian Schuster freut sich darauf.
Ich bin sehr froh und dankbar eben für diese Momente und Abende, eben auch andere Länder, andere Vereine, dann Fußball in anderen Nationen dann auch kennenzulernen. Das ist schön und sowas, das werde ich nie vergessen und davon werde ich meinen Kindern und meinen Enkeln dann eben auch erzählen, weil das ist das, was irgendwie den Fußball irgendwie auch verbindet.
Weniger Glück hatten die Mainzer in der Conference League. Sie verloren 0:4 bei Racing Straßburg und sind damit im Viertelfinale ausgeschieden.
SWR aktuell. Das Wetter für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.
Heute mit viel Frühling bei uns und Sonnenschein bei Höchsttemperaturen zwischen 18 und 24 Grad.
SWR aktuell. Serie der Woche.
Fratelli d'Italia in Italien, Rassemblement National in Frankreich, die AfD in Deutschland oder die Fidesz-Partei in Ungarn. In vielen Ländern in Europa haben sich rechtspopulistische Parteien in den letzten Jahren etabliert, sind fest in den Parlamenten verankert oder gar an der Regierung. In Ungarn ist damit jetzt erst einmal Schluss. Am vergangenen Sonntag hat Ministerpräsident Viktor Orbán die Parlamentswahl krachend verloren. Ungarn hat gewählt. Wo steht der Rechtspopulismus in Europa? Das ist die SWR aktuell Serie der Woche. Und zum Abschluss spreche ich darüber mit Ellen Boos, Politikwissenschaftlerin an der Ondrasi-Universität in Budapest. Frau Boos, Sie leben seit mehr als 20 Jahren in Ungarn. Wie war denn die erste Woche nach dem Erdrutschsieg des Pro-Europäers Peter Modja?
Ja, die Stimmung ist einfach grandios. Es war ja schon an dem Wahlabend und in der Nacht so, dass die Leute auf den Straßen getanzt haben. Man hatte das Gefühl, ich musste, wenn man kein Taxi kriegte, auch 2,5 Stunden dann zu Fuß nach Hause laufen und habe das dann aufsaugen können. Man hatte das Gefühl, Ungarn hat mindestens die Europameisterschaft, wenn nicht die Weltmeisterschaft im Fußball gewonnen. So viel war los. Und es ist einfach für mich so ein Gefühl, als hätten wir ein kleines 1989 erlebt. Also diese Befreiung, diese lebendige Freude, die da ist, und das merkt man eben auch. Also ein Kollege von mir hat gesagt, er hat eigentlich seit Sonntagabend immer ein Grinsen im Gesicht, und das sind einfach auch natürlich für die Universitäten schöne Aussichten. Wir als Andrassy-Universität waren ja in einer besonderen Rolle, aber ich freue mich vor allen Dingen für die Kollegen an den anderen Universitäten in den Bereichen kritische Wissenschaften, die jetzt, glaube ich, wieder ganz anders arbeiten können und vor allen Dingen auch, was die materiellen Ressourcen angeht, viel besser ausgestattet werden.
Diese unbändige Freude, von der Sie da gerade gesprochen haben, teilen das auch die Studentinnen und Studenten?
Ja, das natürlich. Also ich habe ja einige auch an dem Abend noch erlebt bei uns. Wir hatten auch eine Veranstaltung. Ich werde heute Morgen eine Veranstaltung mit unseren Bachelorstudenten haben, wo wir die Wahlen analysieren. Da werde ich das nochmal ein bisschen genauer mitkriegen. Aber natürlich, sie waren ja auch, also gerade diese Generation war ja ganz, ganz entscheidend auch für die Wende in Ungarn. Die haben sich ja sehr engagiert und ich glaube, sie haben sehr viel auch zur Mobilisierung der Gesellschaft beigetragen.
Viktor Orbán hat nun in seiner 16-jährigen Amtszeit die Freiheit von Forschung und Lehre in Ungarn immer weiter eingeschränkt. Deswegen wurden Universitäten auch vom europäischen Austauschprogramm Erasmus ausgeschlossen. Kann man von jetzt auf gleich die Strukturen im akademischen Bereich ändern, also diese Unfreiheit sofort zurücknehmen?
Ja, ich glaube, das sind ja unterschiedliche Typen von Universitäten da. Also ich glaube zum Beispiel, was jetzt einfach die Ressourcen angeht, der Universitäten, das kann wieder anders verteilt werden. Aber Peter Modja hat ja das auch als eines seiner Ziele angegeben, den Universitäten die Autonomie zurückgeben, die Reformen durchzuführen, damit dann auch ungarische Studierende wieder voll ins Erasmus-Programm und die Forscher eben auch in das Horizon 2020-Programm aufgenommen werden, also integriert werden können. Und das hat er ja auch nochmal wiederholt. Er hat es auch angekündigt, dass er bestimmte eben besonders von der Orbán-Regierung geförderte Institutionen nicht mehr fördern wird. Aber das wird nicht über Nacht passieren.
Viktor Orbán, der war bei den Rechtspopulisten und Rechtsnationalen in der Europäischen Union schon sowas wie eine Galionsfigur, gerade auch weil er 16 Jahre lang am Stück regiert hat. Jetzt ist er abgewählt worden. Welche Dimension hat diese Veränderung, diese politische Veränderung in Ungarn jetzt auch für ganz Europa?
Also ich glaube, das kann man durchaus sagen, dass sich das doch auch in großem Maße auf Europa und die Europäische Union auswirken kann. Er war eben das Role Model und galt als unbesiegbar. Er hat das Drehbuch geschrieben, wie für solche Bewegungen, wie man also angeblich dauerhaft auch an der Macht bleiben kann. Das ist jetzt weg. Unser Nimbus ist weg. Und ich glaube, er ist ja auch derjenige, der für die Vernetzung dieser Bewegung ganz entscheidend ist. Und da gibt es auf jeden Fall jetzt einen Dämpfer.
Vielen Dank, Ellen Boos, Politikwissenschaftlerin an der Ondrasi-Universität in Budapest. Ungarn hat gewählt, wo steht der Rechtspopulismus in Europa? Das war die SWR-Aktuell-Serie der Woche. Ein Best-of haben wir in einem SWR-Aktuell-Kontext zusammengefasst. Der steht in ARD-Sounds.
SWR aktuell, was heute wichtig wird.
Zahlreiche Staaten beraten in Paris über die Sicherung der Straße von Hormus. Bundeskanzler Friedrich Merz wird an der Konferenz vor Ort teilnehmen. Deutschland will offenbar Minenjagdboote anbieten. Caroline Düller.
Frankreich wolle einen dritten Weg eröffnen, ließ der Élysée vorab verlauten, in deutlicher Abgrenzung zu den Kriegsparteien USA und Iran. So soll von der Konferenz nicht zuletzt ein Signal für die Einhaltung des internationalen Rechts ausgehen. Weil der Krieg zwischen den USA, Israel und Iran und die damit verbundenen Seeblockaden die Weltwirtschaft zunehmend unter Druck setzen, sei die freie Schifffahrt durch die Straße von Hormuz eine Priorität, heißt es aus dem Élysée. Eine internationale Marinemission soll deshalb helfen, eine sichere Durchfahrt für Öltanker und Handelsschiffe zu garantieren. Bei der Konferenz soll eine kritische Masse an Staaten zusammenkommen, die bereit sind, sich daran zu beteiligen. Der Élysée betont, dass diese Mission einen rein defensiven Charakter habe, also nicht bedeute, dass die beteiligten Staaten zu Kriegsparteien würden. Voraussetzung dafür sei aber, dass sich die Lage in der Region stabilisiere, also dass Iran keine Schiffe angreife und die USA keine Schiffe blockierten, so der Élysée.
Der Bundestag will heute ein Gesetz verabschieden, das Verbraucher bei kleineren Krediten besser schützen soll. Es sollen schärfere Regeln für sogenannte Kauf-jetzt-Zahl-später-Modelle gelten, die man vor allem aus dem Onlinehandel kennt. Chris Berdrow.
Mit der Gesetzesreform werden die Kauf-jetzt-Zahl-später-Modelle künftig wie ein Kreditvertrag behandelt. Das bedeutet, das Gesetz verpflichtet Anbieter, Kunden genau über alle Kosten und Zahlungsbedingungen zu informieren. Und sie müssen deren Kreditwürdigkeit genauer prüfen. Auch bei Mini-Krediten unter 200 Euro, Darlehen mit Laufzeiten bis 3 Monaten sowie zins- und gebührenfreien Krediten gilt dann ein strengerer Verbraucherschutz. Ausgenommen sind Debitkarten mit einem Zahlungsaufschub.
Im Fall um den Tod eines Kindes im Schwimmunterricht im Jahr 2023 in Konstanz findet heute vor dem Landgericht der Berufungsprozess statt. Es geht um die Frage, ob die Strafen für die Lehrerinnen abgemildert werden. Esther Läufen.
Das Amtsgericht Konstanz hat die Pädagogin im vergangenen Jahr wegen fahrlässiger Tötung zu Bewährungsstrafen von 9 bzw. 6 Monaten und Schmerzensgeld verurteilt. Sowohl Staatsanwaltschaft und Verteidigung legten zunächst Berufung ein. Im Vorfeld des Berufungsprozesses änderten die Verteidiger jedoch ihre Strategie. Sie fordern keinen Freispruch mehr, sondern eine mildere Strafe und erkennen somit den Tatbestand der fahrlässigen Tötung an. Daraufhin hat die Konstanzer Staatsanwaltschaft ihre Berufung komplett zurückgezogen. Ein Urteil soll laut Landgericht noch heute fallen. Im Sommer 2023 war in Konstanz ein 7-jähriger Junge bei seiner ersten Schwimmstunde ertrunken.
Am Verwaltungsgericht Freiburg wird über die Klage einer Privatperson wegen einer zu geringen Anzahl an Parkplätzen vor dem eigenen Haus entschieden. Ein Anwohner hat die Stadt Freiburg verklagt, weil diese die Zahl der öffentlichen Parkplätze verringert hat. Nico Rein.
Es geht um Grundsätzliches. Darf die Stadt Parkplätze, auf denen seit Jahrzehnten Autos parken, einfach so streichen? Die Stadt Freiburg sagt ja. Der Grund: im Stadtteil Viere würden zahlreiche Autos auf dem Gehweg parken. Das wurde bislang von den Kommunen geduldet, ist aber eigentlich verboten. Vor einem Jahr hat die Stadt Freiburg entschieden, die Gehwege barrierefrei für Fußgänger zu machen und deshalb rund 15 Parkplätze entfernt. Ein Anwohner klagte dagegen. Er habe keinen privaten Pkw-Stellplatz und sei auf die öffentlichen Parkplätze angewiesen. Sein Anwalt sagte, die Stadt Freiburg habe die Belange der unterschiedlichen Verkehrsteilnehmerinnen und Teilnehmer nicht ausreichend berücksichtigt. Die Stadt hat diese Anschuldigungen und die Klage zurückgewiesen.
Zwei Brüder müssen sich vor dem Mainzer Amtsgericht verantworten, weil sie ein illegales Autorennen gefahren sein sollen. Dafür waren sie laut Anklage mit 230 Kilometer pro Stunde auf der A63 in Richtung Kaiserslautern unterwegs. Judith Seitz.
In dem Bereich, in dem die Angeklagten unterwegs gewesen sein sollen, gibt es zwar keine Geschwindigkeitsbegrenzung, sie müssen sich trotzdem verantworten. Denn während des Rennens seien sie oft nebeneinander gefahren, hätten mehrfach die Spur gewechselt und dabei keine Rücksicht auf den übrigen Verkehr genommen. Aufgefallen sind die beiden Fahrer Polizisten, die in einem zivilen Auto unterwegs waren. Der Anklage zufolge sind die Polizisten gerade mit etwa 170 km/h auf der linken Spur unterwegs gewesen, als einer der Angeklagten von hinten angefahren sei und Lichthupe gegeben habe. Von dem Moment an haben die Polizisten das Rennen beobachtet und zur Anzeige gebracht.
Im Bistum Trier starten die sogenannten Heilig-Rock-Tage. Der Heilige Rock im Trierer Dom ist eine Tunika, die als Gewand von Jesus Christus gilt. Solveig Naber.
Eröffnet werden die Heilig-Rock-Tage von Bischof Ackermann mit einer Messe heute um 17 Uhr im Dom. Am Sonntag spricht der Autor und Schauspieler Samuel Koch in der Liebfrauenkirche über das Thema Hoffnung. Koch sitzt seit einem Unfall bei Wetten, das vor 16 Jahren im Rollstuhl. Für Familien mit Kindern ist dieses Jahr eine eigene Spielwiese auf dem Platz vor dem Dom aufgebaut. Außerdem gibt es laut Bistum für einige Angebote eine Kinderbetreuung, damit Eltern bei Veranstaltungen wie zum Beispiel dem Spendenlauf Viva Bolivia am Sonntag mitmachen können.
SWR aktuell. Hashtag Hauptstadt.
Bundesumweltminister Carsten Schneider hat heute wahrscheinlich den angenehmsten Termin in der Bundespolitik. In Berlin pflanzt der SPD-Politiker einen Baum, und zwar gemeinsam mit einem Comedy-Zauberduo. Jan-Frederik Willems sieht darin eine doppelte Botschaft.
Die allerwenigsten Politikertermine sind wirklich lustig. Heute könnte Bundesumweltminister Carsten Schneider allerdings einen echten Spaßtermin haben, wenn er mit Siegfried und Joy einen Baum pflanzt. Die sind bisher vor allem bekannt dafür, dass sie klassische Zauberer veräppeln mit magischen Fails, zum Beispiel indem sie daran scheitern, Dinge verschwinden zu lassen. Und nun sind diese beiden also die Unterstützung der Wahl für Umweltminister Schneider. Was Bände spricht. Der Klimaschutz der Bundesregierung als Mittelding zwischen schlechtem Scherz und unmöglichem Zaubertrick. Wie anders sollte man es auch deuten, dass die Antwort des Ministers auf das außer Kontrolle geratene globale Klima ein einzelner gepflanzter Baum ist. Andererseits unterstreicht Carsten Schneider damit einmal mehr, dass er ein pragmatischer Anpacker ist. Frei nach dem Motto, wenn schon niemand anderes die Wälder dieser Welt rettet, dann greife ich halt selbst zu Spaten und Setzlingen. Und immerhin, der Umweltminister hat heute Vormittag ja auch einen weiteren ganz pragmatischen Termin. Er stellt ein Programm vor, mit dem Moorschutz und Agrarwirtschaft in Einklang gebracht werden sollen. Das geht nämlich auch ohne Zauberei.
Anmerkungen waren das von Jan-Frederik Willems.
Das SWR aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in ARD Sounds.